Eine riesige braune Welle aus Schlamm und Geröll spült Gebäude, Wasserkraftwerke und Brücken einfach mit sich. Die Bilder, die wir aus dem Himalaya sehen, sind dramatisch. Nach der Sturzflut sind hunderte Menschen tot geborgen worden. Stand jetzt werden 1300 Menschen vermisst, darunter auch 8 aus Deutschland. Die Gegend ist bei Touristen zum Wandern beliebt. Diese Sturzflut kam anscheinend aus dem Nichts, aber was sie ausgelöst haben könnte, darüber spreche ich jetzt mit Jens Turowski vom Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie diese Bilder gesehen haben von den Wassermassen?
Meine Güte, ich habe schon viel gesehen, aber ein Ereignis dieser Größenordnung und so, das habe ich noch nicht gesehen. Also mich hat das direkt an die Katastrophenfilme von Roland Emmerich erinnert. Und das ist schon krass, also auch wenn man sich mit den Prozessen auskennt.
Erdrutsche gibt es im Himalaya schon mal. Gab es aber auch vergleichbare Sturzfluten dort schon mal?
Solche Sturzfluten, die treten immer wieder auf. Das ist kein ungewöhnliches Ereignis. Wir haben Dutzende dieser Ereignisse jedes Jahr im gesamten Himalaya, also Indien, Nepal und die anderen Anrainerstaaten. Größere Ereignisse, die dann auch größeren Schaden verursachen oder wo Leute zu Tode kommen, die treten circa einmal im Jahr auf über den gesamten Himalaya.
Jetzt wird gerätselt, wie kann es sein, dass da anscheinend ein großer Teil eines Gletschers abbricht. Können Sie uns da mal rein ins Bild setzen? Was muss passieren, bis so ein großer Teil eines Gletschers abbricht?
Ja, das ist normalerweise ein langer und schleichender Prozess. Die neuesten Resultate habe ich jetzt auch gerade erst vor Viertelstunde erfahren, ist, dass tatsächlich der Fels und dem Gletscher weggebrochen ist. Und normalerweise, was da passiert, ist, dass da Wasser in Spalten eindringt. Da passieren dann chemische Verwitterungsprozesse, die den Stein instabilisieren und schmieren. Wenn Permafrost oder Toteis auftaut, dieses Eis, das wirkt wie ein Kleber und hält das Ganze zusammen. Und so nach und nach, kleines Stück für kleines Stück, wird das Ganze dann instabil.
Und dann mit dem Wasser, das auftaut, wird der ganze Felsen weggesprengt quasi?
Ja, wenn das dann abrutscht, also das Wasser, das taut dann auf oder das Eis taut auf und dann wirkt das eben nicht mehr als Kleber. Und irgendwann ist das Gewicht des Fels und des überliegenden Eises zu groß, sodass das dann nicht mehr gehalten werden kann.
Und dann stürzt es alles hinab und danach ist es zu einer Sturzflut gekommen. Was wissen Sie bisher über den Ablauf?
Also was wir vermuten, was passiert ist, ist, dass eben diese große Eismenge, es gehen jetzt Zahlen zwischen 700 und 1500 Meter Breite von dem Stück, das runtergebrochen ist, das ist abgefallen über eine Distanz von über 1000 Metern. Das entwickelt natürlich enorme Kräfte und enorme Energien. Und bei dem Aufprall kann das alles in Hitze umgewandelt werden, was das Eis dann schmilzt. Und ein Teil des Gletschereises ist geschmolzen und dann als Wasser in dieser Sturzflut katastrophisch abgeflossen.
Ganz offensichtlich hat diese Sturzflut also was mit den Wetter- und Witterungsbedingungen zu tun. Wie groß ist der menschengemachte Anteil an dieser Sturzflut? Können Sie das sagen?
Nein, das kann man momentan nicht seriös sagen. Was wir sagen können, ist, dass solche Ereignisse im Zuge des Klimawandels häufiger auftreten, vor allem weil die Gletscher sich zurückziehen, weil die Permafrostzonen im Hochgebirge nach oben wandern. Und diese Ereignisse, die kommen aus Gletscherseen, die hängen damit zusammen und ja, die werden häufiger im Zuge des Klimawandels. Aber wie sich das jetzt auf dieses konkrete Ereignis ausgewirkt hat, da kann man momentan keine seriösen Aussagen zu machen.
Hätte man die Menschen vor Ort irgendwie besser warnen können?
Jetzt in diesem Ereignis würde ich sagen, nein. Das ist extrem schnell gegangen. Wir reden hier über Geschwindigkeiten von der Wellenfortpflanzung von 40 bis 50 Metern pro Sekunde. Das sind 150 Stundenkilometer. Und das Gebiet war circa 20 Kilometer entfernt, wo dieser Abbruch passiert ist, von dieser Zollstation an der Grenze zwischen China und Nepal. Also da wäre eine maximale Warnzeit, auch wenn man das direkt gewusst hätte, von vielleicht 5 Minuten möglich gewesen. Und das reicht natürlich nicht, um die Leute zu evakuieren. Es war aber auch nicht einfach die Instrumentierung in der Gegend da, um so eine Warnung überhaupt erstellen zu können. Es wäre also gar nicht möglich gewesen.
Sind solche Gebiete dann einfach für Menschen in Zukunft nicht mehr sicher?
Man muss sich da schon sehr überlegen, wo man wieder aufbaut, wo man investiert. Man kann es sicherer machen durch entsprechende Instrumentierung, durch Verbauungsmaßnahmen, durch eine Gefahrenkartierung, durch genaue Beobachtung. Das Ganze kostet natürlich Geld, das ist Aufwand und die Gebiete dort sind natürlich auch logistisch sehr, sehr schwierig zugänglich. Hohe Berge, es ist steil, es ist Gletscher, es ist gefährlich sowieso. Und Instrumente dort aufzustellen und zu warten, ist ein riesiger Aufwand. Also man muss sich genau überlegen, wo man investieren will und wo man sich dann vor der Natur zurückziehen möchte.
Jens Turowski vom Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam über die Sturzflut im Himalaya. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.